So, jawohl. Ja, was kommt heute? Wir haben in der letzten Zeit öfters was aus dem Alten Testament gehört. Josua ist mir noch im Kopf geblieben vom Eckehard und eine nicht ganz einfache Landnahme, dass das Verheißene, was Gott hat, erkämpft werden muss und dass wir nicht vor dem zurückschrecken sollen, was wir da mit unseren natürlichen Augen sehen. Die Riesen und die befestigten Städte, weil Gott einfach Ideen hat, auf die wir von alleine gar nicht kommen. Ja, würdest du 7-mal rumlaufen und Posaune pusten und dann darauf warten, dass sich was tut? Das ist vielleicht nicht das, was jemand, der militärisch ausgebildet ist, in seiner Ausbildung gelernt hat. Ja, umkreise die Festung 7-mal und blast in die Hörner und wartet, was dann passiert. Also Gott hat Ideen, auf die wir überhaupt nicht kommen. Israel hat sich dann letztendlich durchgerungen, diesen Weg zu gehen. Und sie haben das verheißene Land eingenommen, haben es wirklich in Besitz genommen und haben mit Gott gelebt. Und wenn du die Geschichte kennst im Alten Testament, weißt du, dass das nicht von langer Dauer gewesen ist. Irgendwann haben sie angefangen, sich zu zerstreiten. Es gab dann auch nicht mehr nur einen König, es gab dann zwei Könige im Nordreich und im Südreich. Und die waren sich überhaupt nicht eins, teilweise die beiden. Also es kam Spaltung einfach hinein in Gottes auserwähltes Volk. Und was dann passiert ist, weiß der aufmerksame Bibelleser auch. Das Nordreich wurde zuerst in Gefangenschaft geführt nach Assyrien. Das Südreich hat noch länger existiert. Da gab es nur noch mal einen schlauen König Josia. Ne? Da hatte er seinen Namen hierher. Der konnte noch mal einiges abwenden. Und danach ging es aber leider auch mit dem Südreich Israel bergab. Und sie haben das verheißene Land verloren. Sie konnten das nicht halten, was Gott ihnen gegeben hat. Und Feinde kamen über sie, die Babylonier, haben sie in Gefangenschaft geführt und haben aus Jerusalem ein Trümmerfeld gemacht. Das ist das, was zunächst mal sichtbar übrig geblieben ist von dem, was Gott ihnen versprochen hatte. Und es ist mit den Verheißungen Gottes das eine, dass Gott sehr wohl zu seinem Wort steht und weiß, was er sagt. Das andere ist aber, diese Verheißung zu ergreifen, die Verheißung zu erlangen und dann das Land, was man hat, zu behalten. Und das ist eigentlich die größte Herausforderung. Wisst ihr, die ganz starken Wunder, die sind passiert bei der Landnahme, beim Hineinkommen, beim Besiegen der Feinde. Und wenn das Ganze dann etabliert ist, die Gemeinde Gottes etabliert ist, ja, dann schleichen sich so die kleinen Füchse durch den Weinberg. Ja, so steht es in der Bibel drin. Und dann passieren Dinge ganz unmerklich und dann irgendwann mal sichtbar. Neid, Streitigkeiten, Richtungsstreit, dann verschiedene Ideen, die einfach miteinander konkurrieren, dann kommen persönliche Befindlichkeiten dazu, dann wird das Wort Gottes auf einmal nicht mehr so ernst genommen, nicht mehr so als Maßstab herangezogen und dann bröckelt das Ganze und am Ende, wenn man nicht aufpasst, hat man am Ende ein Trümmerfeld. Aber wisst ihr, aus Gottes Sicht, Gott steht immer noch zu seinen Verheißungen. Und auch bei Israel, Nordreich komplett weg, Südreich komplett weg, Trümmerfeld. Und dann macht Gott einfach Folgendes. Er benutzt einfach Könige fremder Völker und spricht zu ihnen. Und das ist das Erste, was ich möchte, dass ihr von heute mitnimmt, dass Gott immer noch Geschichte macht. Und Gott immer noch in Kontrolle ist. Egal, wie die Menschen glauben, egal, wie groß die Gottlosigkeit ist, Gott ist sich seiner Pläne sehr wohl bewusst und wird sie durchführen. Was Gott gemacht hat in 2. Chronik, die Babylonier waren auch nicht von Bestand. Kamen dann die Meder und Perser über sie und haben sie besiegt. Dann waren die Perser am Regieren. Ja? Und der König Kyros, der hat eine Begegnung mit Gott gehabt. Im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit erfüllt würde das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias, der hat es vorausgesagt, erweckte der Herr den Geist des Kyros, des Königs von Persien, dass er in seinem ganzen Königreich mündlich und schriftlich verkünden ließ. So spricht Kyros, der König von Persien, der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, zu Judäa. Wer nun unter euch von seinem Volk ist, mit dem sei der Herr sein Gott und er ziehe hinauf. Egal wie die geistliche Landschaft aussieht, ja, wenn Gott etwas vorhat, wird er sprechen. Und wenn er zu Leuten spricht, von denen wir es am allerwenigsten erwarten, er wird seine Pläne durchführen. Die Frage ist nur, ob sein Volk diesen Ruf hört. Der Kyros hat jetzt gesagt, hey, ich habe da eine Begegnung gehabt, ja? Ich habe folgende Sache bekommen. Ihr sollt eurem Gott, ja, der mir alle Königreiche gegeben hat, auch interessant, ne? Der hat mir alles gegeben, der soll ein Haus bekommen in Jerusalem. Und wer zu ihm gehört, der gehe dahin und baue die ganze Sache wieder auf. Gott selber hat die Idee, in dem Trümmerfeld etwas zu errichten. Das war nicht die Idee der Juden, dass er sagte, komm, wir machen einen Aufstand, eine Rebellion. Nein, Gott hat gesagt, ich möchte diesen Ort wieder neu erschaffen. Und das Erste, was in diesem Trümmerfeld wieder aufgebaut worden ist, war der Tempel. Und nicht einfach irgendwie, mit irgendwelchen Bruchstücken, ja, mit irgendwelchen Resten, sondern nach Gottes Vorstellungen. Und das steht im Buch Esra. Steht im Buch Esra, habe ich da hingeschrieben. Okay. Würde mal ein bisschen genauer hinschreiben sollen. Nein, Esra 6, ich habe es ja gelesen daheim. Das steht in Esra 6. So, ja, da steht es auch. Esra 6, Abvers 7. Ja, ich habe nur hingeschrieben, Buch Esra. Das ist gut. Gut. Aber der Geist Gottes ist in mir. Jeder, das ist das Gute. Esra 6, Vers 7. Der Kyros hat gesagt zu den Statthaltern, die dort in der Region waren, ich habe die geschickt, die Leute, lasst die in Ruhe ihren Job machen. Das ist mein Auftrag. Und nicht nur das, ihr sollt ihnen auch Dinge zur Verfügung stellen. Lasst sie arbeiten am Hause Gottes, damit der Statthalter der Juden und ihrer Ältesten das Haus Gottes an seiner früheren Stätte wieder aufbauen. Auch ist von mir befohlen worden, was ihr den Ältesten der Juden darreichen sollt, um das Haus Gottes zu bauen, nämlich, dass man aus des Königs Schatz, von dem, was einkommt aus der Landschaft jenseits des Euphrat, mit Sorgfalt nehme und gebe den Leuten regelmäßig, was sie bedürfen. Und was sie bedürfen an Stieren, Widdern, Lämmern zum Brandopfer für den Gott des Himmels, an Weizensalz, Weinöl, nach dem Wort der Priester in Jerusalem, das soll man ihnen täglich geben und es soll nicht lässig geschehen, damit sie opfern zum lieblichen Geruch dem Gott des Himmels und bitten für das Leben des Königs und seiner Söhne. Das hat er sehr uneigennützig gemacht, ja, macht Gott oft so. Sagt er, du, wenn du auf mich hörst, du wirst mitgesegnet. Gehörst nicht zu meinem Volk, aber du wirst mitgesegnet. Kyros hat es gemacht, Anweisung gegeben, hat gesagt, seid nicht lässig darin. Und da wird auch noch gleich, also die waren ja recht brachial damals, er hat dann noch befohlen, also wenn irgendjemand diesen Erlass übertritt, ja, dann brecht ein Balken aus dem sein Haus raus und nagelt ihn da gleich an den Balken und macht das Haus im Erdboden gleich. Das nennt man mit Nachdruck. Also so war, ne? Das ist etwas, das kommt von Gott und jemand, der gar nicht zum Volk Gottes gehört, nimmt es so ernst bei Androhung von härtester Strafe und sagt, dieser Auftrag wird ausgeführt und was sie brauchen, das gebt ihnen. Gott hat einen Herzenswunsch. Er möchte bei seinem Volk wohnen. Er möchte bei seinem Volk wohnen. Und Gott macht den ersten Schritt. Schon immer hat er den ersten Schritt gemacht. Und das müssen wir wissen. Diese Gemeinde war ein Schritt Gottes. Andere Gemeinden sind ein erster Schritt Gottes. Organisationen, ja, die für den Herrn arbeiten, auch bei euch Bikern, das ist ein Schritt Gottes. Und er sucht Leute, die dann sagen, okay, wir folgen diesem Ruf, wir gehen. Wir machen das. Und wenn wir auf einem Trümmerfeld anfangen, egal, wir fangen an. Und wir bauen zuerst das Haus Gottes auf dem Trümmerfeld. Das Haus Gottes steht für den Ort der Begegnung mit ihm. Das Haus Gottes steht für Lobpreis, Anbetung. Das Haus Gottes steht für Gebet. Das Haus Gottes steht für Lehre und tiefe Gemeinschaft. Und das will Gott zuallererst wiederherstellen. Er hat Leute gefunden, den Esra und dann den Nehemia. Die nachfolgenden Könige haben es den Juden nicht ganz so leicht gemacht. Unter einem persischen König hat es dann aufgehört, ist der Bau gestoppt worden. Unter dem nächsten persischen König Darius wurde der Bau des Tempels vollendet. Gott hat unbeirrt seinen Plan hier verfolgt. Der Grund für die Zerstörung aber, für dieses Trümmerfeld, das war die Gottlosigkeit der Juden. Der Abfall von Gott selbst. Das nicht mehr ernst nehmen seiner Gebote, das Leben nach eigener Selbstgerechtigkeit, der Neid, der Zwist, Das war der Grund für diesen Schutthaufen und für dieses Trümmerfeld. Und jetzt steht dieser Tempel neu errichtet in diesem Trümmerfeld. Und für die Juden war das sichtbar. Der Grund für diese Zerstörung lag ihnen noch vor Augen. Schutthaufen um Schutthaufen. Und ich denke, dass es gut ist, dass Gott so anfängt, damit wir sehen, was wir eigentlich haben aus unserer eigenen Kraft, aus unserer eigenen Stärke. Es ist eigentlich ein Schutthaufen. Und da setzt Gott etwas rein und dann kommt etwas zum Leben. Und Nehemia war Mundschenk am Hause des persischen Königs. Artaxerxes hieß dieser König. Und er hatte einen Wunsch in sein Herz hineinbekommen. Er hat gesagt, nicht nur den Tempel möchte er aufgebaut sehen, sondern er möchte die Stadt Jerusalem wieder aufbauen. Er möchte die Mauern, er möchte die Tore wieder aufgebaut sehen und diese Stadt wiederhergestellt sehen. Zerstörte Mauern sind ein Symbol für Schutzlosigkeit. Jeder kann nach Belieben reingehen und rausgehen. Und das wollte Nehemia wieder aufgebaut sehen. Und letztendlich wollte Gott das wieder aufgebaut sehen. Und Nehemia fasst sich ein Herz. Und das ist eine ganz interessante Stelle. Der König sagt, du guckst sehr traurig aus. Was ist los? Das ist in Nehemia 2, diese Stelle. Du bist doch nicht krank. Dich bedrückt etwas. Ich merke das. Nehemia 2, Vers 2 ist diese Stelle. Und er sprach zum König in Vers 3, der König lebe ewig. Sollte ich nicht traurig dreinsehen, die Stadt, in der meine Väter begraben sind, liegt wüst und ihre Tore sind vom Feuer verzehrt. Da sprach der König zu mir, was begehrst du denn? Was macht er in dem Moment? Da betete ich zu dem Gott des Himmels. Ich meine, er ist Mundschenk, ja, und er steht vor diesem mächtigen König. Aber er wendet sich an den Mächtigsten, an den König, der über seinem König steht, an Gott selbst. Und er hat gebetet im Innersten, steht nicht da genau, was er gebetet hat, Herr, gib mir jetzt die richtigen Worte. Lass mich jetzt vor dem König die richtigen Worte finden. Und er sprach zum König, gefällt es dem König und hat dein Knecht Gnade gefunden vor dir, also in einer demütigen Haltung kommt er, so wolltest du mich nach Juda reisen lassen in die Stadt, wo meine Väter begraben sind, damit ich diese Stadt wieder aufbaue. Und der König sprach zu mir, während die Königin neben ihm saß, wie lange wird deine Reise dauern und wann wirst du wiederkommen? Und als es dem König gefiel, mich reisen zu lassen, nannte ich ihm eine bestimmte Zeit. Und dann geht es so weiter und unten in Vers 8 am Ende stand, und der König gab sie mir. Diese Briefe und alles, was nötig ist an Erlaubnis, um das wiederherzustellen. Und der König gab sie mir, weil die gnädige Hand meines Gottes über mir war. Ende von Vers 8. Nehemia weiß, wie so ein Bau überhaupt nur gelingen kann. Wenn Gott sich sein Haus hat wieder neu bauen lassen, dann muss auch der Rest mit ihm gebaut werden. Dann muss auch alles außenrum mit ihm und in seinem Tempo unter seiner Anleitung gebaut werden. Nur so kann das Ganze wieder Bestand haben. Er bekommt nicht nur die Briefe, die ihm sicheres Geleit zusichern, sondern er bekommt auch Material, er bekommt alles, was er braucht und er macht sich auf den Weg, um sich ein Bild vom Zustand der Mauern zu machen. Und was er sieht, das sind Schutthaufen ohne Ende und er sieht vor allen Dingen Statthalter außenrum, die sehr argwöhnisch beobachten, was er da für einen Plan vorhat. Dann spricht er mit seinen Leitern, mit den Priestern, Vorstehern, Ratsherren und breitet ihnen diesen Plan, diese Vision aus. Und auch das ist sehr weise. Er holt seine Leute zusammen, die Verantwortlichen. Er sagt, folgende Idee habe ich von Gott bekommen. Folgenden Plan, hört mir zu. Und nachdem sie das gehört haben, das wird in Nehemia 2 beschrieben, kommt in Nehemia 2, Vers 18, die entscheidende Aussage. Und ich sagte ihnen, wie gnädig die Hand meines Gottes über mir gewesen war. Dazu auch die Worte des Königs, die er zu mir gesagt hatte. Und sie sprachen, auf, lasst uns bauen. Und sie nahmen das gute Werk in die Hand. Du brauchst ein Team, das bereit ist, diese Arbeit zu stemmen und Verantwortung zu übernehmen. Es langt nicht, wenn du als Einzelner irgendwie eine Idee hast und die kann durchaus von Gott sein. Du musst Leute gewinnen, die mit dir mitstreiten und die sagen, das wird eine anstrengende, eine schwierige, eine lange Sache. Seid ihr mit dabei? Legt ihr mit Hand an? Und die waren einmütig und haben gesagt, auf, lasst uns das Werk in die Hand nehmen. Und alle legten Hand an. Und dann habe ich in Nehemia 3 gelesen, wer da alles mitgeholfen hat beim Aufbau. Die Berufsgruppen, sehr interessant. Der hohe Priester selber, der stand nicht nur daneben und hat gebetet, ja, der hohe Priester selber und seine Söhne haben mit Hand angelegt und haben das ganze Werk wieder aufgebaut. Die Imker, haben eigentlich nur mit Bienen zu tun, ne, haben auch mitgebaut. Salbenmischer, können wir auch sagen, Mensch Leute, wenn ihr euch verletzt, ich mische euch was zusammen. Haben sie vielleicht auch gemacht. Aber nein, die haben auch mitgeholfen. Schmiede, Goldschmiede, haben mitgeholfen zu bauen. Vorsteher, Leviten, Priester, alle. Nehemia 3 ist eine lange, lange, lange Liste allerjenigen, die mit angepackt haben. So ein Werk wieder aufzubauen, braucht jede Hand. Alle haben mit Hand angelegt. Keiner war sich zu schade, doch an einer Stelle stand irgendwie drin. Also ein paar Leute waren sich da zu schade dafür. Was mit denen passiert ist, steht nicht drin. Ganz gut so, denke ich. Alle haben mit Hand angelegt. Und der erste Job, ist der erste Job, wenn was wieder aufgebaut wird. Du musst den Schutt wegräumen. Du kannst nicht auf Schuttberge neue Mauern bauen. Die haben erstmal Dreck weggeräumt und Schutt weggeräumt. Und dieser Schutt, der steht für das Versagen des Volkes Israel. Diese zerstörten Mauern stehen für die Schuld des Volkes Israel. Und wenn Gott sich einen Ort erwählt der Anbetung und des Gebetes, dann sorgt er erstmal dafür, dass um ihn herum der ganze Schutt weggeräumt wird. Unsere Sünden, unser Versagen, unser Vergehen, das wird weggeräumt. Und dann wird gebaut. Und dann wird gebaut. Erst kommt der Schutt weg. Und alle, vom Hohenpriester bis zum Imker, alle haben Schutt. Alle. Nicht der Hohepriester hat gesagt, hey, bin zu heilig. Nein, alle haben Schuld auf sich geladen. Alle mussten Schutt wegräumen. Und die Mauer neu bauen. Was dann kam, ist ganz natürlich, die anderen, die das beobachtet haben, die haben gesagt, was machen die da? Die glauben doch nicht, dass sie das, was hier mit Feuer und mit Kriegsgerät zerstört und verbrannt worden ist, dass das wieder mal zum Leben kommt, dass das entsteht. Und dann gibt es einen ganz entscheidenden Satz in Nehemia 3. Da ging es um einen dieser Statthalter, der das Ganze sehr spöttisch und argwöhnisch beobachtet hat. Nehemia 3, Vers 33. Der hieß Sanballat. Als aber Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, wurde er zornig und sehr entrüstet und spottete über die Juden und sprach vor seinen Brüdern und den Kriegsleuten in Samaria, was machen denn die ohnmächtigen Juden? Wird man sie gewähren lassen? Werden sie es mit Opfern einweihen? Werden sie es in diesen Tagen schon vollenden? Und jetzt kommt dieser Vers, der mir im Herzen hängen geblieben ist. Werden sie aus den Schutthaufen die Steine lebendig machen, die doch verbrannt sind? Werden sie aus den Schutthaufen, das, was wir angerichtet haben oder die vor uns waren angerichtet haben, lebendige Steine machen? Das ist Gottes Job. Das ist Gottes Job. Das kann er am allerbesten aus einem Schutthaufen etwas Lebendiges machen. Und was sie hier gemacht haben, war vielleicht im Sichtbaren nur eine Mauer bauen. Ja, aber wisst ihr, das ist so viel mehr. Der Schutt, das ist Schuld und Sünde und unser Versagen. Und Gott sagt, aus diesem Schutthaufen mache ich lebendige Steine. Und da baue ich mir ein Volk. Ich baue mir etwas Neues. Und mittendrin den Ort der Anbetung, mein Haus. Und sie haben angefangen und haben dieses Werk auf sich genommen und haben sich von diesem Spott nicht irre machen lassen. In Nehemia 4 ging es dann weiter. Offene Konfrontation. Der Sanballat und die anderen haben gemerkt, nee, die lassen sich nicht von diesem Werk abbringen. Das Drohen, das Spotten, das genügt nicht. Wir bewaffnen uns und wir ziehen gegen sie. Wir ziehen gegen diesen Bau. Wir sagen, wir wollen das nicht. Wir wollen diese Arbeit nicht. Wir wollen diese Gemeinde nicht. Wir wollen das nicht hier haben. Wir werden das verhindern. So, zwei Reaktionen. Entweder du sagst, okay, da sind wir wohl ein bisschen zu weit gegangen. Oder du hast gesagt, nein, wir führen dieses Werk aus, weil Gott, nicht weil wir, weil Gott gesagt hat, ich möchte hier ein Haus haben. Und weil wir den Auftrag haben, diesen Ort wieder aufzubauen für ihn. So, und dazu war aber einiges notwendig. Alle wurden gebraucht, wirklich alle. Und Nehemia hat Folgendes gemacht. Er hat gesagt, okay, die einen, die handwerklich geschickt sind, ihr baut diese Mauer, ihr packt mit an. Und wenn du nicht so geschickt bist, dann rühr den Mörtel an. Räum noch Schutt weg, mach was. Aber keiner guckt zu. Alle arbeiten. Damit die ganze Sache nicht schutzlos ist, hat er einen Teil bewaffnen lassen. Jetzt kommt Eckhards Schwert hier zum Einsatz, genau, ganz schönes Drum. Und er hat Leute bewaffnet mit Schwertern und Spießen, die haben diesen Bau bewacht, Tag und Nacht in Schichten. Jeder, ob der jetzt Imker war, Salbenmischer, Schmied oder Levit oder sonst was, entweder du baust oder du hast eine Waffe. Fertig. Eine andere Option gibt es nicht. Und jetzt brauche ich mal Manuel ganz kurz. Und es steht geschrieben in Nehemia 4, es gab auch welche, die haben beides gehabt. Ja, passt doch ganz gut hier, ne? Nehemia 4, ab Vers 10. Und es geschah hinfort, dass die Hälfte meiner Leute am Bau arbeitete, die andere Hälfte hielt Spieße, Schilde, Bogen und Panzer bereit und stand hinter dem ganzen Hause Juda, das an der Mauer baute. Die da Lasten trugen, jetzt bist du dran, arbeiteten so. Mit der einen Hand taten sie die Arbeit, Baueimer, und mit der anderen Hand hielten sie die Waffe. So, mal schön hoch das Ding. Jawohl. Ja. Es schaut natürlich, ne, normal gehört ein Schild hin in die andere Hand, ja, dann schaut das so richtig, der Krieger, ne. Hier wird gebaut, am Haus Gottes und am Werk Gottes wird gebaut, ganz praktisch, und gleichzeitig steht natürlich das Schwert, wer im Neuen Testament sich ein bisschen auskennt, für das Wort Gottes ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Ja, das heißt, die Gebote Gottes, das Wort Gottes zu kennen, ist der ständige Begleiter einer Arbeit für Gott. Augenblick. Okay. Und ist nur noch ein Vers, dann bist du erlöst erstmal. Und ein jeder, der baute, hatte sein Schwert um die Lenden gegürtet, das kriegt man jetzt hier nicht hin, das passt schon, um die Lenden gegürtet und baute so. Und der die Posaune zu blasen hatte, stand neben mir. Habe ich jetzt gerade hier nicht da, die Posaune. Posaune ist einfach Signal. Ja, Hannes, komm. Die wollen das Bild komplett haben. Komm, stell dich zu ihm mit rauf. Komm, du musst. So. Und wenn der Sandballert und die anderen rangerückt sind und die das gesehen haben, wurde sofort in die Posaune reingepustet. Leute, es hat gewirkt, ja? Die haben sich wieder zerstreut, die haben gesagt, die sind wachsam, die passen auf, kriegen wir nicht hin, und die haben sich echt zurückgezogen und die konnten weiterarbeiten. Also erstmal Dankeschön. Erstmal Dank. Aber lass es da vorne stehen, ich brauch's dann nochmal, ich brauch's dann nochmal. Einfach mit vorne. Ja, genau, super. Was dann passiert ist, dass die Leute, die dort gearbeitet, Entschuldigung, ich hab, ihr seid ja auch noch hier. Ja, nee, ist nicht fair, Augenblick hier rüber. Was dann passiert ist, ist einfach Folgendes. Die Feinde haben gesagt, okay, die sind zu wachsam, wir finden hier im Moment keine Lücke, um die zu hindern am Bau. Aber die Leute haben sich echt verausgabt an dem Bau. Die haben alles reingesteckt, an Kraft, an Finanzen, an Möglichkeiten. Und es ist passiert, dass einige gesagt haben, hey, wir kommen nicht mehr richtig auf die Füße. Uns geht's schlecht, wir leiden wirklich Not. Und kommt die andere Seite. Der Nehemia hat gesagt, das kann nicht sein. Da entsteht Streit und Uneinigkeit in der ganzen Truppe. Und Einheit ist was sehr, sehr Wichtiges. Und er hat gesagt, wir kümmern uns um die Not unserer Brüder und Schwestern. Und wenn wir das gelöst haben, dieses Problem, dann bauen wir weiter. Und er hat es gemacht, lest es in Nehemia 5 mal genau nach. Er hat gesagt, es ist nicht recht, dass die einen so viel haben und hier ganz locker die Sache machen können und die anderen hängen sich auch rein und kommen mit dem Nötigsten nicht zurecht. Schafft hier einen Ausgleich, sorgt für die Brüder, sorgt für die Schwestern, damit das ganze Projekt nicht gefährdet wird. Und er ist selber mit gutem Beispiel vorangegangen. Er hat gesagt, ich bin eigentlich Statthalter hier, der Nehemia. Mir steht eigentlich eine bestimmte Summe, ein bestimmtes Gehalt zu. Darauf hat er am Anfang verzichtet. Er hat am Anfang darauf verzichtet, damit das ganze Projekt nicht gefährdet wird. Hat seinen Beitrag dazu geleistet, hat gesagt, irgendwann mal später, aber nicht jetzt. Geht nicht. Ich bestehe nicht darauf, das ist mein Opfer für dieses Werk. Alle, inklusive ihm, haben das gemacht. Und dieses Projekt ging weiter. Dann kam es zu persönlichen Angriffen gegen Nehemia selber. Er musste sich dann ganz persönlich auseinandersetzen. Es war keine Heerschar, die raufgezogen ist, sondern man wollte ihn beim König schlecht machen, denunzieren. Und gesagt, wir werden dem König stecken. Was du hier machst, ihr wollt abfallen. Ihr wollt euch gegen die Perser wenden und haben Lügen verbreitet. Und er hat gesagt, in meinem Herzen ist nichts davon zu finden. Das ist nicht so. Sondern so, wie ich es bekommen habe von Gott, so erfülle ich meinen Auftrag. In Nehemia 7 kam es dann, dass diese Mauer vollendet wurde und die Tore wurden wieder eingehängt. Ein ganz wichtiges Bild. Die Öffnungen in die Stadt rein. Die Tore wurden eingehängt und die Torwächter wurden aufgestellt. Das ist das Bild für eine Gemeinde Gottes, die Schutzraum ist, die gesichert ist und in dessen Mauern Leute sich erholen und wiederherstellen lassen können. Und im Zentrum Ort der Begegnung. Alle haben beigetragen, nochmal alle, an Zeit, an Kraft, an Finanzen, danke der Johannes, und Ideen. Und wisst ihr, was die dann gemacht haben, wie die fertig waren? Das, was wir dann auch bald machen werden, feiern. Die haben gefeiert. Und diese Feier haben sie mit Buße begonnen, weil sie nicht geblendet durch dieses Neue, alles wieder aufgebaut. Der Tempel, die Mauer, die Häuser, ja, ein Wunder, viele Wunder sind passiert. Und die haben gefeiert und haben dann erstmal Buße getan, haben gesagt, Gott, wir haben nicht vergessen, das war ein Schutthaufen. Das war ein Schutthaufen. Und wir sind lebendige Steine geworden und haben das Ganze wieder aufgebaut. Das haben wir nicht vergessen. Und sie sind vor Gott gegangen und haben gesagt, das soll nicht mehr passieren. Und damit das nicht mehr passiert, haben sie sich verpflichtet, das Wort Gottes zu beachten. Das steht dann, die Buße, Nehemia 9 und in Nehemia 10, das Volk verpflichtet sich zur Beobachtung und Einhaltung des Gesetzes. Wir haben gesagt, Gott, wir wissen, wie dieses Drama gekommen ist. Das soll nicht nochmal passieren. Unsere Gemeinde soll nicht ausradiert werden. Unsere Gemeinde soll nicht nochmal das gleiche Schicksal erleiden müssen. Und der Nehemia hat sie da wirklich hart rangenommen in dieser Zeit, aber dieser Einsatz hat sich gelohnt. Die Parallele zu unserer heutigen Zeit ist, glaube ich, offensichtlich. Ist mir wirklich regelrecht ins Gesicht gesprungen. Aus Gottes Sicht, glaube ich, ist seine Kirche ein geistliches Trümmerfeld. Aus Gottes Sicht, und ich meine jetzt mit Kirche alle Konfessionen, aus Gottes Sicht ist seine Kirche ein geistliches Trümmerfeld. Und Gott hat sich in diesem Trümmerfeld Orte der Anbetung ausgeguckt. Wir sind ein Ort davon. In der Emanuel-Gemeinde. Ein Ort von vielen Orten der Anbetung, die Gott in dieses Trümmerfeld hineingesetzt hat. Gott hat aus unseren Schutthaufen, aus dir und aus mir, lebendige Steine gemacht und eine Gemeinde geformt. Wir sind eine davon. Es gibt viele Gemeinden wie uns, aus Schutthaufen lebendige Steine geformt. Und Gott hat uns seinen Geist gegeben, damit die Gemeinde ein Ort der Wiederherstellung für Körper, Seele und Geist wird. Und wir sind ein Ort davon. Und es ist eine große Gnade und ein großer Segen. Und ich möchte euch an dieser Stelle danken, dass ihr euch habt rufen lassen in dieses Werk hinein. Ihr seid nicht einfach Besucher. Ihr seid nicht Besucher hier, wenn ihr vielleicht auch mal zum ersten Mal hier seid. Ihr seid, wenn ihr zu unserer Gemeinde gehört, lebendige Steine, geboren aus Schutthaufen. hat Gott etwas Wunderbares gemacht und hat uns zusammengefügt als lebendige Steine zu dieser Gemeinde, die wir jetzt sind. Das ist seine Idee, das ist seine Gnade. Wir sind, auch wenn wir jetzt 30 Jahre feiern, mittendrin, Leute, wir sind nur 30 Jahre. Das ist schön, das ist ein Grund zum Feiern. Und Gott sagt, okay, feiert es. Aber wir sind mittendrin in seiner Arbeit. Wir sind mittendrin, wir sind nicht fertig. Wir sind mittendrin. Und lebendige Steine heißt, dass du an deiner persönlichen Beziehung zu Gott arbeitest, damit du ein lebendiger Stein bleibst, damit du in deinem Herzen nicht hart wirst und sagst, so habe ich das schon immer gemacht, so habe ich das schon immer gesehen und so wird es auch für immer bleiben. Bleibe ein lebendiger Stein, veränderbar und formbar durch Gott selber. Bleibe flexibel, dass Gott auch mal umbauen kann und sagen, hier habe ich dich gebraucht, jetzt brauche ich dich an dieser Stelle. Lebendige Steine, nicht tote Steine. Wenn du sagst, ich habe diese Arbeit 15 Jahre gemacht, kann sein, dass Gott sagt, gut gemacht, mein treuer Knecht, aber jetzt baue ich dich woanders, an einer anderen Stelle baue ich dich ein. Du bist kein toter Stein, du bist ein lebendiger Stein. Sei bitte offen. Mach nicht dein Alter, deine Erfahrung dafür verantwortlich, dass du nur das machen kannst und nichts anderes machen kannst. Oder überhaupt nicht geeignet bist, das gibt es für Gott nicht. Ungeeignet gibt es bei Gott nicht. Du bist immer geeignet. Weil Gott sagt, ich kann aus jedem Schutthaufen einen lebendigen Stein machen. Wo ist das Problem? Die Herausforderungen, die sind groß. Deine persönliche Beziehung ist der Dreh- und Angelpunkt. Es nützt nichts, wenn du wirklich begabt bist, tolle Fähigkeiten hast und sagst, hier in dieser Gemeinde packe ich mit an und arbeite in diesem Bereich mit. Und deine persönliche Beziehung vor Gott geht langsam gegen Null. Dann wirst du irgendwann ohne Freude diesen Dienst tun. Du wirst es ohne Hingabe tun. Du wirst die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, eher abhalten oder ins Fragen bringen, was da los ist. Dreh- und Angelpunkt ist deine persönliche Beziehung zu Gott. Deine Liebe zu Gott, deine Begeisterungsfähigkeit für Gott, die Liebe zu seinem Wort, die Bereitschaft, dich verändern zu lassen. Wenn du so bist, wird Gott immer einen Platz finden, wo du zum Segen für andere wirst und wo du selber dich lebendig fühlst. Mich hat mal einer in meiner tiefsten Zeit in meinem Leben bisher, hat mich gefragt, was macht dich lebendig? Und das war zu dem Zeitpunkt eine sehr gute Frage. Ich konnte sie nämlich kaum noch beantworten. Predigen? Nein. Damals zu der Zeit nicht. Den Hauskreis leiten? Nein. Motorradfahren? Auch nicht wirklich. Ich wusste fast gar nichts mehr zu antworten. Und habe Gott wirklich gesucht, wochenlang. Habe gesagt, Gott, ich bin echt in diesem Tal im Psalm 23 angekommen. Ich gehe gerade durch dieses finstere Tal. Und Gott hat gesagt, okay, ich habe schon den Tisch für dich gedeckt. Komm her. Setz dich. Hör zu, was ich vorhabe mit dir. Und damals habe ich gesagt, ja, das kannst du dir schön so ausdenken, was du da vorhast. Und Gott sagt, doch, ich habe das wirklich vor und es wird passieren. Du musst nur in meine Hand einschlagen. Du musst nur sagen, ja, hier bin ich. Ich bin bereit dazu. Und ich habe es Gott sei Dank gemacht damals. Und Gott hat mich auf die Höhe geführt. Erstmal hier innen drin. Hier wieder Leben eingehaucht. Hier wieder Freude reingepackt. Hier wieder Begeisterung reingepackt. Hier wieder Liebe zu seinem Wort reingepackt. Erstmal hier, ein Jahr lang. Hier, hier, hier. Und ich konnte nicht viel machen. Ich habe meinen Hauskreis gemacht, so gut es ging. Der Hauskreis hat mehr mich getragen. Auch gut, danke Hauskreis. War eine tolle Erfahrung für mich damals als Leiter. Ja, manchmal klappen Leiter zusammen und müssen getragen werden, ne? So wie Leitern halt auch. Und dann irgendwann kann man sie wieder aufstellen. Irgendwann kannst du die Leiter wieder aufstellen und dann kann man auf diesen Leitern auch wieder hochsteigen. Das ist übrigens auch ein Job von uns Leitern, ja, dass man auf uns vorwärts kommt, nach oben kommt. Wir tragen wieder und Gott hat mich wieder aufgestellt. Und das ist gut so. Es war fantastisch zu sehen, aus einem Schutthaufen etwas Lebendiges wieder zu machen. Wir sind mittendrin, ihr Lieben. Wie bleibst du ein lebendiger Stein? Naja, ist nicht so schwer. Du solltest dich auskennen im Wort Gottes. Du solltest es lesen, kennen und dann leben. Gebetsdienst, Leute. Gebetsdienst. hier, das Wort Gottes führen im Gebet. Wir haben so viele Kreise, Gebetskreise. Frag Gott, sag Gott, bin ich ein Beter? Ich habe Gott so mal gefragt, bin ich ein Beter? Wie finde ich es heraus? Ich gehe mal dahin, wo vielleicht eine Stunde gebetet wird und bete mal eine Stunde. Und dann gucke ich mal, ob ich danach, ich wusste nur 10 Minuten was zu sagen und danach drehten sich meine Gedanken nur im Kreis. Ich habe bei mir festgestellt, ich kann eine Stunde beten und je länger ich bete, desto mehr Kraft, desto mehr Freude kommt in mich rein. Dann habe ich gewusst, okay, ich bin wohl ein Beter, muss so sein. Finde das heraus, geh in eine Gebetsveranstaltung, teste das aus. Dienste gibt es viel in der Gemeinde. Wie bleibst du ein lebendiger Stein? Diene. Diene einfach. Vielleicht kennst du deine Gaben schon, dann ist es gut. Dann komm auf uns zu. Also mit uns meine ich Gemeindeleitung. Steht ihr mal kurz auf? Ganz kurz nur. Also wir sind nicht wenige. Kommt auf uns zu und sagt, Mensch, ich kann was, ich habe was, ich habe eine Fähigkeit, ich würde die gern einbringen in die Gemeinde. Tu das. Komm auf uns zu. Oder rechne damit, dass wir auf dich zukommen. Wenn Gott uns was zeigt und sagt, du, wir denken, dass du der Richtige bist, ja, für die oder für die Sache. Rechne damit. Aber komm auf uns zu auch. Wenn du, ihr dürft euch wieder setzen, wenn du sagst, Mensch, ich habe davon gar keine Ahnung, was ich gut kann, wozu ich geeignet bin, dann fang trotzdem an, an einem Punkt der Gemeinde zu dienen. Nimm doch mal einen Staubsauger in die Hand. Und geh hier mal durch. Fang mal das Putzen an. Warum nicht? Oder sag, okay, ich helfe mir beim Leute sortieren und beim Ordnen. Da hinten ist der Paul. Oder du sagst, hey, ich fühle mich eigentlich so zwischen ja, Geschirr und so weiter. Kaffee, kostbar, hallo? Dienst am Menschen, freundliches Lächeln. Ja, du hast ein gutes Erscheinungsbild, ein sicheres Auftreten. Ja, du, ja. Du musst noch nicht mal Kaffee kochen können, das machen die schon in der Küche. Du musst den nur ausgeben und du musst die leeren Tassen wieder einsammeln. Und wenn einer alleine im Café sitzt, gehst du auf den zu, setzt dich einfach mal hin und sagst, hey, ich habe dich nur einmal gesehen, wer bist du eigentlich? Kommst du schon länger zu uns? Kann ich dir noch was anbieten? Kann ich dir einen Kuchen holen? Diene einfach mit einfachsten Mitteln. Und dann stellst du vielleicht fest, wow, das liegt mir. Ich habe einen Draht zu den Leuten. Ich möchte Teil dieses Teams sein. Und dann wirst du ein lebendiger Stein und du wirst wachsen und du wirst Sachen an dir entdecken, von denen du vielleicht vorher gar nicht gewusst hast, dass sie wirklich da sind. Zuschauen und beobachten, das ist was für Gäste, die einfach reingucken, die mal sehen wollen, wie ist es denn in dieser Gemeinde? Was machen die da so? Das ist erlaubt, das ist gut. Bist du aber länger hier dabei und sagst, hey, ich möchte Teil dieses Baus sein. Gottes Idee. Unsere Gemeinde ist Gottes Idee, so wie andere Gemeinden hoffentlich auch. Sein Bau. Dann werde ein lebendiger Stein. Und ich brauche die nochmal ganz kurz. Wir haben natürlich einige in der Gemeinde und da möchte ich mich auch herzlich bedanken an der Stelle. Die schon seit langem einfach beides machen. Ja? Die packen mit an und die bauen. Und danke. Die kennen sich im Wort Gottes aus, die lehren und die dienen im Wort Gottes. Sie tun einfach beides und wir haben viele von denen. Aber noch nicht viel genug. Wir brauchen da auch da Verstärkung. Wir brauchen alles, Leute. Hier und hier und wie auch immer. Alle sind notwendig. Alle, wirklich alle. So, ja, was bleibt es noch zu sagen? Von meiner Seite eigentlich nichts mehr. Von deiner Seite? Vielleicht schon. Lass uns mal aufstehen. Ich möchte ganz kurz euch eine Zeit geben und würde Adrian bitten, ihr habt noch, genau, schon mal nach oben zu kommen, dass du Gott persönlich bitte eine Antwort gibst. Und wenn es das ist, dass du sagst, Herr, du weißt, was ich habe und ich gebe es dir, ich stelle es dir zur Verfügung. Bitte mach etwas daraus. Mach etwas daraus. Herr, ich will ganz persönlich Hand anlegen an deinem Werk. Möchte Teil dieser Arbeit sein. Will mich einbringen mit dem, was ich habe, an Zeit, an Kraft, an Finanzen. Ich möchte hier mich wirklich einbringen an deinem Bau, damit das Ganze wächst, herrlich wird und ein Ort bleibt, an dem Menschen heil und gesund werden. Mach das jetzt zu deinem Gebet. Gott wird antworten, so viel ist sicher. Und dann lasst uns noch mal danach, gib noch ein bisschen Zeit bitte, und dann lasst uns danach noch mit einem Lied abschließen.